Ja, auch von mir nochmal einen wunderschönen guten Morgen. Bring uns in Bewegung, das passt ganz gut zu Josef. War recht viel in Bewegung, der Mann. Und heute hören wir schon die dritte und letzte Predigt dazu. Josef. Und unter der Überschrift liebevolle Beziehungen. Wir haben uns in den letzten beiden Wochen zuerst die Großfamilie von Josef angeguckt. Das will nicht. Jetzt. We are family. Wir sind Familie. Vielleicht kann das der eine oder andere von euch ganz fröhlich und frei heraus sagen, ja, wir sind eine Familie und bei uns läuft es gut, wir haben uns lieb. Da spürt man ab, dass da liebevolle Beziehungen da sind. In Josefs Familie und auch in seinem Stammbaum war das nur zum Teil so. Es gab viel Streit, es gab sogar Betrug, es gab Lüge, es gab Neid und Hass. Zwischen Ehepaaren, zwischen verschiedenen Frauen eines Mannes, zwischen Geschwistern. Da lag vieles im Argen. Von liebevollen Beziehungen lesen wir da erstmal nur wenig. Und es ist letztlich in Josefs Geschichte gegipfelt, als er mit 17 Jahren beinahe von seinen Brüdern umgebracht worden wäre, und dann nur, in Anführungszeichen, von ihnen in die Sklaverei verkauft wurde. We are family. Das ist eine Familie. Ich vermute, bei uns sieht es nicht ganz so aus. Aber vielleicht ist auch bei uns nicht alles Gold, was glänzt. Es ist tröstlich, dass das damals schon so war bei den großen Männern, mit denen Gott seine Geschichte geschrieben hat und in ihren Familien. Und es ist tröstlich, dass es weitergeht. Letzte Woche Teil 2 und der Herr war mit Josef. Da haben wir uns den Lebensweg von Josef angeguckt, der so unglaublich hoch und runter ging. Mit 17 ging es steil bergab. Nachdem er echt gut gestartet war ins Leben, hatte prima Voraussetzungen und dann ging es bergab. Und dann hat er sich immer wieder mühevoll hochgearbeitet. Er hat sich nicht unterkriegen lassen. Ich habe mal eine Predigt zu Josef gehört unter dem Stichwort Resilienz. Das ist ein ganz modernes Wort. Josef hat Resilienz gelernt. Der ist abgehärtet worden. In seinem Lebenslauf. Immer wieder musste er sich hochkämpfen, nachdem es Rückschläge gab. Und Josef hätte jeden Grund gehabt, Gott anzuklagen. Und vielleicht hat er das auch gemacht. Das wissen wir nicht, aber was uns berichtet ist, ist, dass immer wieder in diesen Geschichten steht, dass Gott mit Josef war. Also auch in den Tälern, wenn es weit runterging. Und es war unverdient, das war Unrecht, was Josef da geschehen ist. Immer war Gott dabei. Und diese Jahre, die er da verbracht hat, insgesamt waren es über 20 Jahre, die er in Sklaverei und Gefangenschaft verbracht hat. Ich glaube, dass das für Josef ein Läuterungs- und ein Heilungsweg war. Er hat in dieser Zeit gelernt, dass er sich auf Gott verlassen kann. In dieser Zeit, in diesen vielen Jahren, die so schwierig waren, ist seine Beziehung zu Gott unglaublich gereift. Vielleicht habt ihr das selber schon erlebt. Ich höre es immer wieder und erlebe es auch selber, dass gerade in den Tälern Beziehungen wachsen. Die Beziehung zu Gott, aber auch untereinander. weil es eine Chance ist, dass etwas wieder in Ordnung kommen kann. Dass man was wertschätzen lernt. Das sagt man immer so, ne? Man merkt erst, was man hat, wenn man es nicht mehr hat. Egal, ob das die Gesundheit ist, ob das das Geld ist, ob das der Jahresurlaub ist. Man vermisst es erst, wenn es nicht mehr da ist. Und vorher denkt man dann im Nachhinein, hat man es oft viel zu wenig wertgeschätzt. Ich glaube, das hat der Josef in dieser Zeit gelernt, wie wertvoll das ist, dass Gott an seiner Seite ist. Und dieser Prozess war für Josef notwendig als Vorbereitung für das, was dann noch kam und worauf wir heute eingehen. Letzte Woche stand als letzter Satz da, nicht nur Gott war mit Josef, sondern der Herr ist auch mit dir. Auch das ist uns in der Bibel zugesagt, in Gottes Wort. Das hat er uns persönlich zugesagt, dass er mit uns ist. Bis ans Ende der Welt. Durch Täler, über Höhen, der Herr ist da. Und wenn wir das erleben dürfen, dann wird es die Beziehung zwischen uns und Gott stärken. Dann wird es deine Beziehung zwischen uns und Gott wachsen lassen. Dann schlägt die Wurzeln. Dann schlägst du Wurzeln in Gott, in seiner Gegenwart. Und fasst Vertrauen zu ihm. Und dieses Vertrauen, diese gewachsene Beziehung zu Gott, die zeigt sich in dem Abschnitt von Josefs Leben, den wir uns heute anschauen wollen, steht heute unter der Überschrift geheilt und versöhnt. Geheilt und versöhnt. Josef hat sich in Ägypten ein neues Leben aufgebaut. Eins, was komplett unabhängig war von dem, was er vorher erlebt hatte. Er war notgedrungen von seiner Herkunftsfamilie komplett abgenabelt. Er hat eine ägyptische Frau geheiratet, hat zwei Söhne bekommen, denen hat er sogar solche komischen Namen gegeben, wo das drinsteckte, dass er das Alte hinter sich gelassen hat. Gott hat mich vergessen lassen, das Haus meines Vaters. Und Gott hat mich in dem neuen Land Wurzeln schlagen lassen, hat mich dort ein neues Leben aufbauen lassen. Das Alte war weg, da war Gras drüber gewachsen. Man könnte dem Josef fast wünschen, dass es dabei bleibt. Aber Gott hat andere Pläne. Gott lässt das Alte wieder hochkommen. Und zeigt dem Josef, Gras drüber wachsen lassen, ist nicht das Gleiche wie geheilt werden. Und da beginnt nochmal ein spannender Prozess. Wir hatten es letzte Woche schon angerissen, der Pharao, der große Mann Ägyptens, als Gott verehrt, hatte Träume gehabt, prophetische Träume, die Josef gedeutet hat und die sich als wahr erwiesen haben. Es gab 7 Jahre reicher Ernten und danach gingen 7 Jahre Dürre los. Das hatte Pharao geträumt, Josef hatte es ausgelegt und genauso kam es. Und weil sie vorbereitet waren, hatten sie Vorräte gesammelt in Ägypten. Gott hat sie also vorher ein Stück wissen lassen, was er vorhat. Das ist ein großes Privileg, würden wir uns vielleicht manchmal auch wünschen. Macht Gott nur ab und zu mal. 7 fette Jahre, es wurden große Teile der Ernte eingesammelt, damit man über die 7 Dürrejahre kommt. Und dann ging das los. Und auf einmal kamen alle zu Josef, um Getreide zu sammeln. Josef war der zweite Mann im Staat Ägypten, direkt nach dem Pharao. Pharao vertraute ihm voll und ganz und er hatte quasi die Verwaltung der Nahrungsmittel über. Keiner kam an Josef vorbei. Was für ein steiler Aufstieg. Und die Geschichte, um die es heute geht, die steht in 1. Mose 42 bis 45, sind also 4 Kapitel, lese ich euch wieder nicht alles vor, sondern erzähle es euch ein Stück nach. Und legt es euch wieder ans Herz, wenn ihr es noch nicht getan habt, lest es zu Hause gerne mal durch. Es liest sich hochspannend. Es war also so, dass nicht nur in Ägypten Hungersnot herrschte, sondern auch in den Ländern drumherum. Und das heißt, dass auch die Familie von Josef, die Herkunftsfamilie, Jakob mit seinen Frauen und Kindern, dass die am Hungern waren. Und sie hatten gehört, in Ägypten gibt es zu essen. Da kann man Getreide kaufen. Also schickt Jakob seine Söhne nach Ägypten und sagt, geht dorthin, kauft Getreide. Und damit beginnt ein spannendes Katz-und-Maus-Spiel zwischen Josef und seinen Halbbrüdern. Die Brüder Josefs kommen nach Ägypten und wie alle anderen stehen sie vor Josef, um Getreide zu kaufen. Er erkennt seine Brüder nach 20 Jahren sofort. Sie erkennen ihn überhaupt nicht mehr. Er ist komplett zum Ägypter geworden. Und er lässt sie zappeln. Er horcht sie erstmal aus, sind ja Ausländer, bezichtigt sie, sie sind Spione. Sie wollen doch bloß das Land auskundschaften. Natürlich streiten sie das ab. Er fragt sie aus über ihre Familie, wo sie herkommen und so weiter. Sie erzählen auch wahrheitsgemäß, dass sie einen alten Vater haben und noch einen jüngeren Bruder. Das ist der Benjamin, der einzige komplett leibliche Bruder vom Josef. Der war zu Hause geblieben, weil Jakob jetzt natürlich ihn als den Lieblingssohn hatte, da Josef verloren hat. Und er hat gesagt, den schicke ich euch nicht mit, der bleibt bei mir. Es waren also nur 10 Brüder Josefs, die dort in Ägypten aufgeschlagen sind. Sie haben aber nicht gelogen und nichts verheimlicht, sondern gesagt, ja, wir haben noch einen. Der ist zu Hause geblieben, der Jüngste. Erstmal steckt Josef seine Brüder alle in Gewahrsam, Untersuchungshaft, weil er sagt, ihr seid Spione. 3 Tage. Dann sagt er, okay, ihr dürft nach Hause reisen, nehmt das Getreide mit, aber einer von euch bleibt hier als Pfand. Der Simeon ist es in dem Fall, der bleibt da, bis ihr mir den Benjamin mitbringt. Den will ich sehen. Ich will sehen, dass ihr mich nicht angelogen habt. Also reisen jetzt 9 Brüder wieder zurück in die Heimat mit Getreide. Josef lässt ihnen das Geld, was sie fürs Getreide bezahlt haben, wieder mit oben in die Getreidesäcke stecken. Das merken sie auf der Heimreise und denken, ach du gute Güte, jetzt wollen sie uns des Diebstahls bezichtigen. Sie zappeln also weiter. Sie reisen nach Hause und erzählen alles dem Jakob. Und sagen auch, also wir können erst wieder nach Ägypten und kriegen auch den Simeon erst wieder, wenn wir den Benjamin mitnehmen. Jakob sagt, könnt ihr vergessen, Benjamin bleibt hier. Also bleiben sie in der Heimat. Simeon schmort in Ägypten. Und bleiben so lange, bis die Getreidevorräte wieder alle sind. Wie lange das gedauert hat, wissen wir nicht, ist uns nicht genau gesagt. Aber es wird schon eine Weile gewesen sein. Und als das Getreide sich neigt, dem Ende entgegen, da gehen sie wieder auf Jakob zu und sagen, wenn wir wieder Getreide kaufen wollen in Ägypten, dann müssen wir den Benjamin mitnehmen. Jakob sträubt sich immer noch. Zuerst bietet sich Ruben als Bürge an und sagt, pass auf, ich bürge dafür, ich bringe den dir wieder. Ruben, der Erstgeborene. Später sagt Judah, pass auf, ich verspreche dir's, ich bringe dir den wieder, sonst kannst du mit mir machen, was du willst. Das sind die beiden, die vor vielen Jahren auch verhindert hatten, dass Josef umgebracht wird. Auch hier übernehmen sie wieder Verantwortung. Mit viel Widerwillen willigt Jakob ein, schickt den Benjamin mit nach Ägypten und schickt auch noch ganz viele Geschenke mit, so zum Besänftigen der fremden Herrscher. Und natürlich wieder Geld zum Getreide kaufen und auch das Geld vom letzten Mal, was sie ja fälschlicherweise wieder mitbekommen haben. Sie kommen wieder in Ägypten an und Josef ordnet an, dass sie erstmal in sein Privathaus gebracht werden. Keiner erzählt ihnen irgendwas, warum und wieso. Wieder denken sie, was ist denn hier los? Die haben immer nur Angst, dass ihnen irgendwas Böses angetan wird. Aber nein, Josef lädt sie zu einem Gastmahl ein. Sie dürfen in seinem Haus dinieren. Benjamin bekommt von allen das meiste Essen. Und die anderen werden der Reihenfolge ihres Alters nach am Tisch platziert. Ohne Kommentar. Sie schauen sich seltsam an, wissen aber nicht, was das ist. Und immer wieder, wenn sie denken, irgendwie wollen die uns was Böses, kommt so der Gedanke hoch, oh, jetzt holt uns unsere alte Schuld gegenüber unserem Bruder ein. Was ja gar nicht so weit hergeholt ist. Sie denken, jetzt rächt sich ihre Schuld. Jetzt bestraft uns Gott für das, was wir damals getan haben. Sie essen bei und mit Josef. Josef kommuniziert die ganze Zeit über einen Dolmetscher mit ihnen. Er ist ja Ägypter. Er lässt sich also nichts anmerken, muss bloß zwischendurch immer mal rausgehen, um zu weinen. Er erwachsener, gestandener Mann, der zweite Mann im Staat Ägyptens, geht raus zum Heulen, weil er es emotional nicht mehr aushält. Steht da mehrmals drin. Dann schickt er seine Brüder wieder los. Wieder mit Getreide. Wieder mit dem Geld, was sie bezahlt haben, obendrin. Und er lässt in das Gepäck von Benjamin seinen persönlichen guten Silberbecher einpacken. Lässt sie ein Stück losziehen, schickt seinen Diener hinterher und sagt, hier, hol die mir zurück, die haben mich beklaut. Seine Brüder werden bloßgestellt. Sie beteuern natürlich, dass sie nichts geklaut haben. Die Säcke werden aufgemacht und bei Benjamin findet sich der Silberbecher. Großes Chaos, große Angst bei den älteren Brüdern, vor allem bei Juda und Ruben, die gebürgt haben für Benjamin, dass er wieder nach Hause kommt. Sie stehen vor Josef. Josef sagt hier, der geklaut hat, der bleibt hier und wird mein Sklave. Juda sagt, nein, lass mich hier, aber lass den Benjamin wieder nach Hause ziehen. Und dann hält es Josef nicht mehr aus. Er schickt alle raus, die so an Bediensteten drumherum stehen, sagt, lasst uns alleine, bricht in Tränen aus und gibt sich seinen Brüdern zu erkennen. Die Brüder sind völlig baff, checken es erst gar nicht richtig, das dauert, bis das sackt. Das ist unser Bruder Josef. Dann kriegen sie Angst, auweia. Jetzt wird er sich rächen. Jetzt holt es uns wirklich wieder ein. Und Josef sagt, nee. Ihr habt Böses mit mir vorgehabt, Gott hat es gut gemacht. Gott hat mich vor euch hergesandt, damit ihr leben könnt. Das ist das, was Josef am Ende dieses Prozesses als Fazit sieht. Jetzt sind wir in 1. Mose 45 angelangt. Es ist eine sehr emotionale und sehr aufgeladene Geschichte. Und es geht ganz viel um Beziehungen, die kaputt sind und die geheilt werden. Dass aus den kaputten Beziehungen liebevolle Beziehungen werden. Und dafür hat es diese Heilungsprozesse gebraucht. Vielleicht sieht es in eurem Leben, in euren Beziehungen oder auch in euch selber manchmal so aus. Scherbenhaufen. Irgendwie zerbricht alles, irgendwie ist alles nur kaputt. So langsam sind unsere Kinder aus dem Alter raus, wo jeden zweiten Tag gefühlt irgendwas runterfliegt. Aber das kann schon nervig sein, ne? Wenn die Glassplitter in der Küche überall hinfliegen, da ist erstmal stillgestanden angesagt und dann versucht man das wieder zusammenzukehren und dann holt man einen Staubsauger, dass auch ja nichts irgendwo noch rumliegt, weil so Scherben echt wehtun können. Da besteht Verletzungsgefahr. Wenn das so da liegt, ist es gefährlich und es ist auch nicht schön. Ein Polterabendbild. Aber aus Scherben kann man auch was Schönes machen. Man kann sie wieder zu einem Bild zusammensetzen. Das ist bloß so ein kleines Beispiel, ne? Wenn man das richtig gut kann. Na? Kann oben mal jemand weiterdrücken, bitte? Ja, danke. Wenn man das richtig gut kann, sieht es so aus. Aus den Scherben wird was Neues, was Schönes. Das ist eine große Kunst, faszinierend. Ich durfte es schon manchmal ausprobieren, ist gar nicht so einfach. Aber Gott kann das. Gott kann aus den Scherben unseres Lebens und unserer Beziehungen wieder etwas Schönes machen. Und das kann ein schmerzhafter Prozess sein. Vorher, die Scherben, die wir gesehen haben, die waren ziemlich grob und völlig durcheinander. Da kann es manchmal sogar sein, man muss es noch ein bisschen kleiner machen, ne? Muss noch ein bisschen zerkloppt werden, das tut noch immer weh. Aber dann entsteht wieder was Gutes draus. Dann wird es wieder zu einem schönen Bild. Und vielleicht sogar zu was, was noch viel schöner ist, als es vorher war. Das ist der Prozess, den Josef durchgemacht hat über viele Jahre in seiner Beziehung mit Gott, die gereift ist, die wachsen durfte und wo ganz viel in ihm geheilt ist. Wo ganz viel wieder ganz geworden ist, was vorher kaputt war. Und das ist das, was in dem Leben der Brüder passiert ist. Die haben auch so einen Läuterungsprozess durchgemacht. Der war deutlich kürzer, aber ein paar Jahre hat es auch gedauert. Und den hat Josef jetzt veranlasst. Wenn man das so liest, denkt man, oh, es ist schon ganz schön heftig, wie da die zappeln lässt. Es ist ganz schön brutal. Aber andererseits kommen die deutlich besser weg als er. Und auch sie haben diesen Prozess gebraucht, damit sie danach bereit waren, dass Heilung passieren kann, dass die Beziehung wieder in Ordnung kommen kann, dass Versöhnung passieren kann. Ich habe euch mal noch ein Bild mitgebracht von einer japanischen Keramiktechnik, die nennt sich Kintsugi. Da wird also nicht in bunter Mix aus Scherben zusammengesetzt, wie hier beim Mosaik, sondern da wird ein Gefäß, was kaputt gegangen ist, wieder zusammengesetzt und repariert. Und es wird nicht nur repariert und die Bruchstellen versucht zu kaschieren. Es wird repariert. Könnt ihr mir oben nochmal helfen, bitte? Und aus den Narben werden Highlights. Also da, wo was kaputt gegangen war, dort wird ein Klebemittel eingesetzt, was mit Gold oder Silber vermischt wird. Die Narben werden hervorgehoben, die Bruchstellen, die Bruchkanten werden bewusst sichtbar gemacht. Und das Ergebnis ist schöner und wertvoller, als es vorher jemals gewesen ist. So war das im Leben Josefs auch. Wir haben das gesehen, das Anfang war Chaos. Die Voraussetzungen der innerfamiliären Beziehungen waren furchtbar. Das sah zwar alles schick aus, ne? Er war der Lieblingssohn, ihm ging es gut, aber eigentlich war es total kaputt. Und dann ist es noch so richtig kaputt gegangen. Es ist eskaliert. Und dann wurde es nach und nach in einem sehr langen und aufwendigen Prozess repariert. Es wurde wieder in Ordnung gebracht. Und am Ende steht Josef da mit einem völlig neuen Leben, als zweiter Mann in Ägypten, aber vor allem versöhnt mit seinen Brüdern. Liebevolle Beziehungen, das heißt nicht, dass es keinen Streit gibt. Das heißt nicht, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe hier, von der Mutti, die im Mutti-Kind-Kreis so brühwarm erzählt hat, bei uns in der Ehe fliegen jeden Tag die Türen. Also die knallen, die Türen. Zwei sehr aufbrausende Charaktere. Und vor jeder Mahlzeit, vorm Tischgebet, sprechen wir uns gegenseitig Vergebung zu. Das ist sicherlich eine herausfordernde Ehe, aber auch eine sehr lebendige. Ich mache jetzt nicht Werbung dafür, täglich die Türen knallen zu lassen. Versteht mich nicht falsch. Aber ich finde diesen Ansatz stark zu sagen, wir wissen, dass wir aneinander schuldig werden, aber wir verstecken das nicht. Nee, wir machen das sogar sichtbar, auch vor den Kindern. Und entschuldigen uns und lassen Versöhnung einkehren. Ich habe in meinem Beruf viel mit Männern zu tun. Es sind einfach mehr Männer als Frauen unter den Kollegen. Und in Leitungsebenen gleich recht. Und da sind die zum Teil auch so alt, dass sie meine Väter sein könnten. Das ist nicht immer einfach. Und da gab es auch so Szenen und Situationen, da hat es mal richtig gekracht. Ich habe ja auch manchmal die große Klappe, ne? Es kommt dann nie immer gut an bei den älteren Herren. Und da habe ich offensichtlich jemanden so richtig vor den Kopf gestoßen. War aber der Überzeugung, ich bin im Recht. Der konnte damit nicht sonderlich gut umgehen, hat mir Dinge an den Kopf geworfen, die richtig wehgetan haben. Und es ist im Streit auseinandergegangen. Eisiges Schweigen. Über eine ganz lange Zeit. Am Ende war es gut, dass es einer war, der mein Vater hätte sein können vom Alter her. Da hat sich die Weisheit des Alters gegenüber der Sturheit der Jugend durchgesetzt. Und er kam irgendwann auf mich zu. Und sagte, Elke, ich möchte das gerne ausräumen, was zwischen uns steht. Wir sind beide immer noch stur genug, dass wir nie so richtig einander zugegeben haben, dass wir was falsch gemacht haben. Aber wir haben uns Vergebung zugesprochen, gegenseitig. Und es lässt mich diesen Mann jetzt mit völlig anderen Augen sehen. Vergebung, Versöhnung bringt in eine Tiefe, in eine Beziehung hinein, die vorher nicht da gewesen sein kann. Und die lässt es letztlich schöner und wertvoller aussehen. Das ist das, was Jesus uns anbietet. Das ist das, was Jesus möglich macht in unserem Leben. Ganz persönlich, bei unserem persönlichen Zerbruch, aber auch bei dem Zerbruch, der zwischenmenschlich da ist. Egal auf welcher Ebene, ob das in der Familie ist oder in der Nachbarschaft oder Freundschaften, die kaputt gegangen sind, Stress auf Arbeit, wo auch immer. Egal, ob das offen ausgetragene Konflikte sind, wo die Türen knallen, oder ob es eisiges Schweigen ist, wo man gar nicht mehr weiß, wie gehe ich überhaupt auf den anderen zu. Für Jesus ist kein Scherbenhaufen zu kaputt. Er kriegt es hin, dass die Narben leuchten. Wenn wir ihn lassen, wenn wir ihm unseren Scherbenhaufen hinhalten und sagen, Herr Jesus, ich krieg's nicht hin. Ich stehe hier hilflos da. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich krieg das nicht zusammengepuzzelt. Ich würde selbst das nicht zusammengepuzzelt kriegen. Das sind das noch gar nicht so viele Scherben. Aber Jesus kann das. Jesus hat das längst getan, was nötig ist. Das Einzige, was wir tun müssen, ist ihn ranlassen und dadurch Versöhnung möglich werden lassen. Wir werden dazu nachher ganz konkret im Abendmahl die Möglichkeit haben. Und wenn ihr wollt, ich habe von diesen Bildchen mit der Kintsugi-Schale habe ich ein paar Ausdrucke mit, es reicht vielleicht nicht ganz für alle, aber so jeder zweite Ehepaare können sich reinteilen. Lege ich dann hinten aus, könnt ihr gerne mitnehmen, so als Erinnerung an dieses Bild. Dass Jesus aus unserem Zerbruch was Wunderschönes machen kann, was wertvoller und tiefer ist als jemals zuvor. Ich lade euch ein, dass wir miteinander beten. Danke, Jesus, dass du am Kreuz alle Heilung vollbracht hast, die wir nötig haben. Dass du die Beziehung zum Vater wieder geheilt hast. Und dass du auch Heilung unter uns möglich machst. Danke, dass du unseren Zerbruch kennst. Dass wir den vor dir nicht verstecken müssen, sondern dass du sogar willst, dass wir ihn dir hinzeigen und sagen, Jesus, hilf mir. Mach's bitte wieder ganz. Danke, Jesus, dass du das kannst. Wir bitten dich, dass wir es erleben können, dass du Heilung schenkst, dass du Versöhnung möglich machst. Herr, wir loben und preisen dich dafür. Amen.